Guten Morgen miteinander. Von Indien reisen wir jetzt ganz an einen anderen Ort, nach Pergamon. Das liegt in der heutigen Türkei. Versetzt euch jetzt einfach mal 2000 Jahre zurück und stellt euch vor, ich würde in der Reisebranche arbeiten und ich würde euch jetzt einen Werbeslogan geben für Ferien in Pergamon. Folgendermaßen würde ich die Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten anpreisen. Liebe Leute, eine Reise nach Pergamon ist ihr Geld absolut wert. Pergamon bietet die einmalige Gelegenheit, den gewaltigen Pergamon-Altar zu bewundern. Er ist den Göttern Zeus und Athena gewidmet. Wir sehen ihn hier im Museum in Berlin. Ist er irgendwie vorhanden? Auch die Bibliothek, die wir auch hinter mir sehen, sind leider nur noch ein paar kleine Steine vorhanden. Die gilt es zu bewundern. In dieser Bibliothek hat es 200'000 Buchrollen. Sie gilt als die zweitgrösste Bibliothek nach Alexandria in der Antike. Und wie es der Name dieser Stadt sagt, ist Pergamon die Stadt, die das Pergament erfunden hat. Also auch dem würdet ihr in dieser Stadt begegnen. Und wenn irgendjemand von Ihnen an einer Krankheit leidet, eine Traumdeutung braucht oder sonst eine Wellness nötig hat, dann müsst ihr nach Pergamon gehen. Asklepieion, das ist der Ort, wo unserem Gott im Asklepios geweiht ist. Und der hat unglaubliche Macht. Sein Symbol ist die Schlange und er ist der Gott der Heilkunst. Lassen Sie ungiftige Schlangen über Ihren Körper schleichen und Sie werden geheilt von all Ihren Gebrechen. Auch warmes Wasser ist in unserer Stadt vorhanden und das wird Ihnen und Ihren Gelenken wunderbar gut tun. Und zum krönenden Abschluss sind Sie alle eingeladen in unser riesengroßes Theater, das wir hier im Hintergrund sehen, wo sicher 3'500 Leute Platz haben und wir ein wunderbares Schauspiel geniessen können. Wow! So ist es ungefähr vor 2000 Jahren in Pergamon zu und her gegangen. Und in dieser Stadt hat es eine christliche Gemeinde gehabt, Menschen, die an Gott geglaubt haben. Und ihnen hat Jesus einen persönlichen Brief geschrieben. Jedes Sendeschreiben, finde ich ganz spannend, fängt mit einer anderen Vorstellung von Jesus an. Der Brief an Pergamon startet mit folgender Aussage. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. So Sachen wie der Engel und so, das erkläre ich nicht mehr, das haben wir das letzte Mal schon gehört. Aber das zweischneidige, scharfe Schwert, Jesus droht da nicht irgendwie mit Gewalt oder so, sondern die Aussage erinnert uns an Offenbarung 1,16. Dort hat sich Jesus bereits vorgestellt als der, der ein scharfes, zweischneidiges Schwert im Maul inne hat. Das bedeutet, dass sein Wort, dass da, was er sagt, unbezwingbar ist. Dass nur ein Hauch von seiner Lippe mächtiger ist als alle Gewalten dieser Welt. Und in diesem Kontext soll es heissen, hey, es ist mir mega ernst, was ich euch durch den Brief sage. Nehmt das ernst, was ich euch heute weitergeben will, also durch den Brief. Es sind keine leeren Worte. Sondern die Worte, die in diesem Brief stehen, sind wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und so möchte ich mich und uns alle herausfordern, dass wir die Worte ernst nehmen, die in diesem Brief stehen. Der Brief fährt wie alle anderen Briefe auch mit einem Lob an. Es heisst in Offenbarung 2,13, «Ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron Satans befindet.» Ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass in Pergamon nicht wirklich der sichtbare Thron von Satan gestanden ist. Wie wir aber in der Einleitung gehört haben, sind in Pergamon ganz viele verschiedene Götter angebetet worden. Sie waren stolz auf ihre Bildung oder mit ihrer Bibliothek. Es war eine reiche Stadt, wo die mehr besser gewohnt haben. Sie haben alles verehrt. Sogar der Kaiser, zu dieser Zeit hat es auch den Kaiserkult gegeben, dass man den Kaiser angebetet hat. Alles ist verehrt worden, nur Gott nicht. Kommt euch da bekannt vor? Und all das rechtfertigt die Aussage, dass in Pergamon der Thron von Satan gestanden ist. Satan hat in dieser Stadt Raum bekommen, zum Wirken. Und Jesus hat gewusst um die Herausforderungen von dieser Gemeinde in diesem gottfeindlichen Umfeld. Er hat gewusst, dass sie mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Und er weiss auch um das Umfeld der Seetalkirche, er weiss um dein persönliches Umfeld. Und er weiss, dass auch in unserem Umfeld dass ganz viele Werte gelebt werden oder Maßstäbe gelebt werden, die gottfeindlich sind, die nicht der Bibel entsprechen. Und ich herausfordere, kann es sein, am Arbeitsplatz oder in der Schule oder wo auch immer, Gott treu zu sein. Jesus sagt, ich weiss es, was es heisst, in so einem gottfeindlichen Umfeld zu leben, weil ich habe selber in so einem gottfeindlichen Umfeld gelebt. Jesus versteht dich. Dann geht es weiter im Vers 13b. Und dann sagt Jesus, und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen, auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Durch einen Frontalangriff hat Satan versucht, die Gemeinde zu schwächen. Ein Gemeindemitglied, der Antipas, ist um seines Glaubens willen ermordet worden. Man weiss nicht ganz genau, was da wirklich passiert ist. Es ist nichts Neues geschrieben. Man weiss aber, dass es zu dieser Zeit in dieser Stadt noch keine ausdehnte Christenverfolgung gegeben hat. Darum geht man davon aus, dass es irgendetwas mit dem Kaiserkult zu tun hat. Wahrscheinlich hat er irgendein Ritual nicht erfüllt, hat der Kaiser nicht so angebetet, wie er hätte sollen. Und er hat eine Lektion Staatstreue verordnet bekommen. Er hat das mit dem Tod bezahlen müssen. Satan hat eine Stärke triumphieren, indem er den Antipas zum Schweigen gebracht hat. Aber die Gemeinde hat die Strategie durchschaut. Auf keinen Fall haben sie Gott untreu werden durch den Frontalangriff. Und Gott hat sie gelobt für ihre Treue. Er hat gesehen, hey, ihr seid treu geblieben. Er hat sich gefreut darüber. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wir haben doch manchmal auch in unserem Leben so frontalen Angriff von Satan, wo wir merken, wow, jetzt geht irgendetwas ab. Und auch uns probiert er mit so frontalen Angriff ins Wanken zu bringen oder uns den Glauben so madig zu machen. Seien wir ehrlich, es geht bei uns in der Regel nicht um Leben und Tod. Es findet wie auf einer anderen Ebene statt. Aber es ist für uns auch herausfordernd. Hast du schon mal so Situationen erlebt und gemerkt hast, wow, jetzt ist einer so richtig am Guseln? Das könnte sein. Vielleicht lebst du auch in so einem gottfeindlichen Umfeld an deinem Arbeitsplatz, wo du merkst, dass du aufgrund von deinem Christsein immer wieder Nachteile musst einstecken. Hey, du merkst, du bist gefordert, treu zu bleiben. Das kostet manchmal etwas. Oder vielleicht sind es ungerechtfertigte Anschuldigungen, die an dich kommen, weil du gläubig bist oder sonst. Ich habe gestern Morgen bin ich da ins Büro gearbeitet, bin noch hier oben gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das manchmal kennt, aber ich habe plötzlich so schlechte Laune gehabt. Ich frage sie, bin ich alleine da gewesen, gerade in dem Moment. Manchmal überkommt mich das so schlechte Laune. Dann habe ich an dieser Predigt studiert und dachte, ja, ich kenne das in meinem Leben jemanden, dass es wie so über mich kommt und ich weiss, Satan kann mich mit dem den ganzen Morgen lahmlegen, wenn ich mich nicht dagegen wehre. Und ich habe wirklich sagen, im Namen Jesus, du hast kein Anrecht, mich jetzt so anzugreifen. Verschwind. Und der Friede von Gott soll mich ganz neu erfüllen. Und in Jesus haben wir den Sieg. Das ist ein Riesengeschenk. Ich weiss nicht, was deine frontalen Angriffe sind. Aber wie gemeint in Pergamon sind wir herausgefordert, so Situationen zu durchschauen und zu sehen, hey, da geht etwas ab. Aber da muss ich mir nicht bieten lassen, weil Jesus ist stärker. Wir sind herausgefordert, uns an Jesus festzuklammern und ihm treu zu bleiben. Das sind unsere Glaubenskämpfe, wo wir immer wieder drinnen sind. Hey, und Gott sieht deine Treue. Gott sieht, wo du am Arbeitsplatz oder in der Schule oder wo auch immer herausgefordert bist, treu zu bleiben, wo es für dich auch ein Kampf ist. Hey, und er sagt zu dir, hey, ich habe Freude an dir. Mega cool, dass du dich an mir festklammerst. Das ist noch verrückt. Jetzt hätte ich gemeint, den Frontalangriff von Satan überstanden. Und jetzt kommt der Find durch die Hintertür rein. Weil jetzt kommt der Tadel, wo Jesus in dieser Gemeinde sieht. Es heisst, und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Biliam sind. Der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert war, und Unzucht zu treiben. Außerdem duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Ah, das ist kompliziert. He? Zwei verschiedene Irrlehren sind in der Gemeinde in Pergamon geduldet worden. Also geduldet, man hat gewusst, es ist irgendetwas um. Es scheint so, als ob Menschen in die Gemeinde hineingekommen sind, die einfach das Evangelium ein bisschen verdreht haben. Und das hat dann wie so Wellen geschlagen. Was sind das für Lehren? Die Lehre von Biliam. Die Geschichte ist ab dem 4. Mose 22 zu lesen. Es ist also sehr lohnenswert, sich da mal zu vertiefen. Der Biliam war ein Prophet im Alten Testament, aber er war nur halbherziger Prophet. Er hat Gott nur gedient, wenn er gerade im Einsatz war. Und sonst nebenan ist er noch in eigene Geschäfte nachgegangen. Der König Balak hat den Biliam angehört, weil er ja gewusst hat, dass das ein Prophet ist, und hat gesagt, komm du und verfluch du das Volk Israel, weil ich habe Angst, dass sie uns angreifen. Gott hat verhindert, dass der Biliam den Fluch aussprechen konnte. Und er konnte gar nicht anders können, als das Volk Israel segnen. Aber Biliam, eben, weil er sehr zweigeteilt war, hat er dem Balak einen anderen Tipp gegeben. Er hat gesagt, schick du deine Frauen zum Volk Israel. Du musst schauen, die Männer werden die Frauen nehmen. Sie werden sie dann nicht nur heiraten, sondern sie werden früher oder später auch denen ihre Götter anbeten. Und so schwächst du das Volk. Gesagt, getan, und die Verführungsstrategie ist aufgegangen. Das Volk war nicht mehr mit ganzem Herz bei Gott. Sie haben sich gemischt mit anderen Völkern und angefangen, andere Götter anzubeten. Und das Gleiche ist auch in Pergamon passiert. Leute sind geduldet worden, die gesagt haben, hey, das Ganze musst du doch jetzt nicht mehr so ernst nehmen. Damit wir hier in Pergamon, in dieser Stadt, dazugehören, ist es in Ordnung, wenn wir einmal so einem Götzenfest teilnehmen und das Fleisch essen. Das macht nichts, wir müssen ja gesellschaftsrelevant sein. Und auch, dass man zu diesen Tempelprostituierten geht, das gehört halt einfach auch dazu. Wir können uns hier nicht zu fest abgrenzen. Aber in unserem Herz gehören wir ja ganz klar zu Jesus. An dem ändert sich ja nichts. Es kommt ja aufs Herz drauf an, oder? Das war die Lehre von Biliam. Und dann haben wir die Lehre von der Nikolaiten. Das war sehr ähnlich. Sie sind davon ausgegangen, dass der innere Mensch sowieso gerettet ist und dass der nicht mehr sündigen kann. Also darum kommt es ja nicht darauf an, was ich mit meinem Körper mache oder was ich rede oder sage. Das spielt alles keine Rolle mehr, weil im Herzen gehöre ich an Jesus und bin gerettet. Mit solchen Ansichten ist die Gemeinde in Pergamon verführt worden. Es war kein Frontalangriff, oder, wo man so gerade hätte durchschauen und dagegen ankämpfen können, sondern es ist so schleichend perfid reingekommen. Es hat ja so gut getönt, oder? Es ist doch so lässig so. Gedankengut und Wertvorstellungen sind da reingekommen, die gegen das Evangelium waren. Und das sind Frauen und Männer. Die haben ihr Herz einmal ganz Jesus gegeben. Sie haben gesagt, Jesus, wir wollen dir von Herzen nachfolgen. Die haben das alle mal erlebt, was das bedeutet. Aber durch die Irrlehre ist es so weit gekommen, dass sie ihr Herz geteilt haben. Uiuiui. Sie haben ein teils Herz gehabt. Nur noch mit halbem Herz haben sie Jesus dient. Und mit dem anderen Teil haben sie gemacht, was ihnen gefallen hat. Mit dem halben Herz haben sie noch an Jesus geglaubt, sind sie noch mit ihm unterwegs gewesen. Aber ihr Alltag, ihre Taten haben eine andere Sprache geredet. Man kann es ja nicht so ernst nehmen. Wir leben ja im 21. Jahrhundert. Wo stehst du? Wo stehe ich? Wo stehen wir als Seetalkirche auch in der Gefahr, so ein teils Herz zu haben? Ein Herz, das parat ist, Kompromisse einzugehen, um sich irgendwie ein bisschen anzupassen. Ich habe mir einfach so ein paar Bereiche habe ich mir überlegt, im Wissen, dass wir, glaube ich, alle ja wissen, was unser ganz persönlicher Bereich ist. Ich glaube, wir stehen immer wieder alle in der Gefahr, sei das beim Arbeiten, im Verein oder in der Nachbarschaft, vieles zu machen, damit wir dazugehören und damit wir dabei bleiben. Ein bisschen schummeln dort, ein bisschen lästern da. Ich meine, das gehört heute einfach dazu. Und beim Arbeiten braucht es halt das, damit man weiterkommt. Wir wollen ja gesellschaftsfähig bleiben. Jesus versteht das. Aber im Herz, aber mit der Hälfte vom Herz gehöre ich ja Jesus und ich bin gerettet. Auf das kommt es ja darauf an. Auch im ganzen Bereich von Macht, Geld, Beziehungen stehen wir in der Gefahr, dass wir uns ganz sanft immer mehr den Wert dieser Welt anpassen, anstatt dass wir auf Jesus schauen. Vielleicht denken wir, ja, Jesus würde es heute nicht mehr ganz so eng sehen. Im Herz gehöre ich ja Jesus, aber also so ernst kann man ja das Ganze nicht nehmen im 21. Jahrhundert. Traurig, nur noch das halbe Herz gehört Jesus. Ein anderer Wert, haben wir auch im Büro noch so ein bisschen diskutiert, ist, wo wir Christen auch übernehmen, ist so ein bisschen der ganze Individualismus. Gott und ich, oder? Und so wird ganz viel, das ist noch spannend, an der Bibel auch so ausgelegt, dass sie dann eigentlich den eigenen Lebensstil unterstützt. Ich finde es ja immer spannend, dass man eigentlich zu jeder Tat im Leben, zu allem, wo man lebt, irgendeinen Bibelvers aus dem Kontext herausreißen kann, der das unterstützt. Und man kann sagen, ja mal, Gott hat mir doch gesagt, das ist okay. Das hat mir, kürzlich ist niemand von da, hat mir jemand gesagt, ja nein, Gott hat mir persönlich gesagt, das ist für mich okay, weil es bei mir ja jetzt ein bisschen anders ist. Und dachte, ja, finde ich noch spannend, dass Gott bei gewissen Leuten einfach sagt, bei dir ist es okay, obwohl wir in der Bibel nachlesen können, dass es, glaube ich, anders gemeint ist. Sehr individuell. Wir gehen Kompromisse mit der Bibel. Wir nehmen es nicht mehr ernst. Auch für uns als Seetalkirche, glaube ich, ist es immer wieder eine Herausforderung für uns als Gemeindeleitung, dass wir heranschauen. Wo stehen auch wir in der Gefahr, ein Teil zu Herz haben? Wo stehen auch wir in der Gefahr, Kompromisse einzugehen, damit es zum Beispiel euch gefällt? Unsere Herausforderung ist immer wieder, dass wir sagen, hey, wir wollen uns nicht anpassen, sondern wir wollen näher zu Jesus. Leute werden nicht gelustig auf Jesus, indem wir uns ihnen anpassen, sondern indem wir näher zu Jesus gehen. Das sind wir alle. Oder haben wir als Leitung sehr gefordert? Hey, und wichtig, es geht nicht darum, dass wir Christen keine Fehler machen dürfen. Es geht nicht darum, dass wir ein perfektes Leben leben müssen. Wir haben Vergebung in Jesus Christus. Er vergibt uns von Herzen gern, wenn wir irgendwie einen Mist gemacht haben. Es geht um eine Haltung, die sich einschleicht. Es spielt doch keine Rolle, wie ich mein Leben gestalte und wo ich Kompromisse eingehe. Mit dem halben Herz gehöre ich ja zu Jesus und komme ja dann sicher eines Tages in den Himmel. Aber Jesus hat da ganz eine andere Meinung zu diesem Thema. Wir lesen das im 2. Korinther 7,1. Dort heisst es, meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns auch von allem trennen, was unseren Körper oder unseren Geist verunreinigt. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Hey, Gott wünscht sich, dass wir ihm mit ungeteiltem Herz nachfolgen und ihm dienen. Das ist im Fall kein Anspruch von einem herrischen Gott, der denkt, dienet mir mit ungeteiltem Herzen, sondern das ist ein liebender Vater, der uns einlädt, ihm sein ganzes Herz zu schenken. Weil wir sind reich beschenkt in Jesus. Da haben wir vor einer Woche gehört, hat uns der Bernhard Hohl das erklärt, wie reich, dass wir in Jesus beschenkt sind. Wir lesen es auch oben, all dies hat Gott uns versprochen. es ist uns so viel geschenkt, es ist uns so viel versprochen, wir haben so viele Verheißungen, dass es ja die logische Konsequenz ist, Jesus uns das ganze Herz zu schenken, ihm kompromisslos nachzufolgen. Es ist ein Akt der Liebe, dass er uns hier ermahnt, weil Jesus weiss auch, dass Christsein mit geteiltem Herzen mega langweilig und anstrengend ist. Nur mit dem halben Herz, da werden wir auch nicht die Fülle erleben, die er für uns parat hat. Und Jesus ist die Botschaft auch so wichtig, weil er weiss, dass deine und meine Kompromisse auch eine Auswirkung haben auf alle anderen. Finde ich ganz spannend. Es ist eben nicht immer alles nur Gott und ich, sondern wenn ich in meiner Kleingruppe erzähle, ich bin diesen Kompromiss gegangen, so lebe ich. Und ich glaube, das ist okay, das ist kein Problem. Dann sage ich meinen Kleingruppler, ich glaube, dann denken die, ja, also wenn das Tabea macht, dann kann ich ja das auch. Versteht ihr? Unser Lebensstil hat auch einen Einfluss aufs Gesamte. Darum ist Jesus so ernst, dass wir auf die Kompromisse achten und die ausräumen aus unserem Leben. So kommen wir zu der Lösung. Kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Lösung ist umkehren. Die Lösung ist Buss tun, um Vergebung zu bitten. Wenn dir und mir bewusst worden ist oder bewusst wird, dass wir nur mit halbem Herzen Jesus nachfolgen, dass wir Kompromisse eingegangen sind, dass wir uns zu fest angepasst haben, damit wir irgendwie halt gut dazugehören oder irgendwelche Vorteile haben, dann sind wir eingeladen, umzukehren, Buss zu tun. Jesus um Vergebung zu bitten. Wir sind eingeladen, die Kompromisse aus dem Leben rauszugehen. Hey, und Jesus liebt das von ganzem Herzen, wenn Menschen kommen und sagen, hey, es tut mir leid. Ich werde wieder umkehren. Er liebt uns, wieder ein ungeteiltes Herz zu schenken. Und er freut sich, wenn wir ihm statt so ein geteiltes Herz wieder ein ganzes Herz schenken. Buße und Umkehr, manchmal kostet es etwas. Von solchen Sachen umzukehren. Aber Leute, ihr seid so reich beschenkt, das kostet nie mehr, als dass ihr schon überkommen habt. Ich wünsche mir das für uns alle, dass wir das erleben dürfen, dass es nur ein Gewinn ist, Gott das ganze Herz zu schenken. Und dann kommen wir in diesem Text noch zwei Verheißungen vor. Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn erhält. Das ist wieder sehr spannend. He? Wer überwindet, wer die Kompromisse aus dem Leben herausräumt, wer sein Herz auf Jesus ausrichtet, der darf das Manna essen. Der wird das Manna essen. Das Manna war das Brot, mit dem Gott das Volk Israel in der Wüstenzeit versorgt hat. Und Gott wird auch dich mit dem Manna ernähren. In Johannes 6, 51 heißt es, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Jesus wird dir geschenkt. Jesus ist das Brot vom Leben. Es geht darum, Zeit mit Jesus zu verbringen, aus ihm raus zu leben. Das Brot essen, die Zeit mit Jesus zu verbringen, ist der Weg, um gestärkt den Weg zu gehen. Zeit mit Jesus, da können also Zeiten sein, wo einem plötzlich bewusst wird, hey, ich bin in Kompromiss eingegangen. Manchmal merke ich ja das nicht einmal, dass mein Herz plötzlich auch geteilt ist. Und plötzlich durch einen Bibeltext merke ich, ja, das ist nicht gut, da will ich Buss tun, ich will umkehren, ich will Gott mein ganzes Herz schenken. Galater 2,20a heisst, ich lebe, aber nicht mehr ich selber, sondern Jesus Christus lebt in mir. Jesus in mir. Das ist die Lösung vom Ganzen. Und dann kommt noch der letzte Teil, der weiße Stein mit dem Namen drauf. Für uns, also als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, eieiei, das ist ein Riesenrätsel. Für die Menschen von der damaligen Zeit war das, glaube ich, sehr klar, was er damit sagen wollte. Weil so weiße Steine sind zur damaligen Zeit für sehr unterschiedliche Zwecke gebraucht worden. Unter anderem bei einer Gerichtsverhandlung. bei einer Gerichtsverhandlung, um das Urteil zu verkünden. Wenn der Richter im Anklagten einen schwarzen Stein gegeben hat, hat das bedeutet, leider bist du schuldig. Hat er aber einen weißen Stein in die Hand gedrückt bekommen, hat es bedeutet, du bist begnadigt worden. Liebe Leute, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann hast auch du heute Morgen symbolisch so einen weißen Stein in deiner Hand. Und ich darf dir zusprechen, du bist begnadigt. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist ein Kind vom König dieser Welt. Und du darfst eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Warum ist der Name, der draufgeschrieben ist, ein Geheimnis? Da gibt es nicht ganz eine klare Antwort, aber ich habe mir ein Buch, eine Erklärung gelesen, die ich wunderschön gefunden habe. Dort ist gestanden, dass ja Menschen, die sich lieben, dass sich die immer so Kosenamen geben. Und die Kosenamen würde man jetzt nicht heute Morgen im Bistro von der Seetalkirche ausplaudern oder mit denen umrufen. Sondern die sind für ganz den persönlichen Gebrauch daheim gedacht. Und darum ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass der Name auf dem weißen Stein ein Geheimnis ist, steht dafür, dass wir eingeladen sind, ganz eine tiefe Liebesbeziehung mit ihm zu haben. Eine persönliche Beziehung mit ihm. Dazu sind wir eingeladen. Satan hat in dieser ganzen Kirchengeschichte das Christentum probiert, durch Verfolgung und durch Frontalangriff zu schwächen und auszurotten. Aber im Gegenteil, unter Verfolgung sind Kirchen immer gewachsen. Auch heute noch sind die Kirchen, die am meisten wachsen, Kirchen unter Verfolgung. Er hat es mit einer anderen Strategie probieren. Mit der Verführung zu geteilten Herzen. Und er hat es geschafft, dass Christentum vielerorts ein bisschen lau geworden ist, dass es schwach geworden ist. Und ich fordere mich und uns alle dazu aus, dass wir das nicht zulassen. Dass wir nicht zulassen, dass wir lau werden, indem wir Jesus nur noch die Hälfte von unserem Herz geben und Kompromisse eingehen. Ermutigen wir uns doch gegenseitig, Kompromisse aus dem Leben rauszuräumen und Jesus, gerade auch heute Morgen wieder, unser ganzes Herz zu schenken. Ich möchte euch ganz herzlich dazu einladen. Jesus, ich danke dir für den wertvollen Brief an die Gemeinde in Pergamon. Herr, und du siehst in meinem Leben, in unserem Leben, wo wir immer wieder Kompromisse eingehen. Und ich bitte dich stellvertretend für uns alle um Vergebung, dort, wo wir dir nur noch unser halbes Herz geben und nicht mehr unser ganzes Herz. Herr, und ich, wir wollen uns dir zuwenden und dir sagen, nimm unser Herz. Herr, und ich bitte dich, dass du jetzt auch durch die Reihe gehst und dass du jedem aufzeigst, was der Punkt ist, vielleicht heute Morgen, wo es darum geht, umzukehren. Und danke, dass du dich so von Herzen über uns freust, wenn wir dir wieder unser ganzes Herz schenken. Danke, dass du so ein liebender Vater bist, dass du uns so sehr liebst. Amen. Wir singen jetzt auch das Lied, wo der Refrain heisst, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Das dürfen wir wie auch als Gebet singen. Und wenn ihr merkt, hey, es gibt etwas, was ich loswerden oder für mich beten lassen, dann ist während der Anbetungszeit auch Leute dahinten parat, die gerne für euch beten oder euch segnen oder was auch immer dran ist.